der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Digital einfach machen. Mein Name ist Lukas Hof und ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Heute heißt es Safety First bei uns, das heißt, wir beschäftigen uns rund um Betrugsprävention im Online-Banking und das natürlich mit dem Fokus auf die Sparkasse und Sparkassenfinanzgruppe, um euch hier auch einen praxisnahen Einblick geben zu können. Deswegen freue ich mich auch, hier in der Runde Peter Heimbruck von der Sparkasse Westmünsterland begrüßen zu dürfen. Hallo Peter und schön, dass du mit uns den Podcast aufnimmst.
Hallo Lukas, schön, dass ich dabei sein darf.
Heute geht es ja rund um Online-Banking-Betrug und da bist du natürlich auch ein Spezialist. Möchtest du vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir verlieren? Wo kommst du her? Was machst du in der Praxis? Und warum bist du ein Fraud-Spezialist, mit dem wir gut über dieses Thema reden können?
Ja, ich bin seit 1996 schon im Bereich Online-Banking, bin also mit Bildschirmtext groß geworden, wer das noch kennt. Und habe also alle Phasen, die das Online-Banking genommen hat und immer auch mit den jeweiligen Betrugsszenarien, die es dann gab, angefangen damals von den TAN-Listen, wo man dann irgendwelche TANs rausstreichen musste und die Betrüger, die dann angefordert haben und solche Scherze. Also ich bin also wirklich ein alter Hase und bin jetzt momentan als Prozessverantwortlicher Payment und dort zuständig für Online-Banking und aber auch Phishing, Schadens- und Betrugsabwehr und solche Dinge.
Perfekt. Und dann verliere ich auch nochmal direkt ein paar Worte zu mir, warum ich auch ein guter Gesprächspartner mit dir bin, weil ich bin noch nicht so lange wie die unter Sparkassen Finanzgruppe, nicht mal ansatzweise. Ich bin jetzt erst 2 Jahre im DSGV, aber da auch leitend mit tätig für die Sparkassen Anti-Fraud-Einheit, also wo wir da versuchen, zentral Betrug mit zu besprechen, wo wir auch viele Sparkassen mit dabei haben im Advisory Board, wo ich ja auch dich hergefunden habe, deine Expertise hier auch mit reinbringen durfte. Da schaffen wir es natürlich, alle Fraud-Experten aus der SFG an einen Tisch zu holen, mit ihnen zu diskutieren, welche Fraud-Szenarien haben wir es, aber auch, wie müssen wir uns strategisch weiterentwickeln, um einfach besser gegen Fraud ankommen zu können und halt auch zu wissen, was machen die Betrüger. Und da würde ich jetzt auch mal sagen, bringen wir doch mal direkt einen Blick in die Praxis. Könntest du uns mal so einen klassischen Social Engineering-Betrug schildern, wie der bei euch im Haus häufig zustande kommt oder was da abgeht?
Ja, mache ich gerne. Also wir haben im Moment 2 Betrugsszenarien, die wir am häufigsten finden. Das einmal ist das der ganz alte Klassiker, der unter dem Namen Microsoft-Masche mittlerweile bekannt geworden ist. Dort bekommt man einen Anruf von einem Techniker oder von einem Kundenberater seiner Bank und sagt, es liegt ein Problem vor und man will dabei behilflich sein. Und der Kunde wird dann im Gespräch unter einem Vorwand dazu gebracht, seine Online-Banking-Daten preiszugeben. Aber wenn die Betrüger das dann haben, dann machen die auch noch nicht Halt, sondern sagen, ja, vielleicht hat der Kunde ja auch noch PayPal-Daten, E-Mail-Konto-Daten, Amazon-Daten. Also das ganze Paket wird also abgefragt und am Ende ist im schlimmsten Fall der Kunde mehrere tausend Euro ärmer. Was wir aber im Moment aktuell am häufigsten haben, das ist ein sogenannter Anlagebetrug. Das heißt, ein Kunde wird also dazu gebracht, sein Geld, was er hat, und die Betrüger wissen oft, dass er dieses Geld hat, weil sie ihn schon seit langer Zeit beobachten, bei einer anderen Bank anzulegen und dann sagen die, wir machen das eben gemeinsam, ich schalte mich mal eben auf ihren PC und dann können sie live dabei sein, wie wir bei der Bank das Konto anlegen und dann ist natürlich der letzte Zweifel ausgeräumt. Klar, der hat ja gerade das Konto auf meinen Namen angelegt, da kann ich jetzt beruhigt das Geld hinüberweisen und dann überweist der Kunde tatsächlich selbst das Geld, also der Betrüger muss das gar nicht mehr machen, der muss nichts mit TAN freigegeben werden, sondern der Kunde macht es selbst. Und am Ende des Tages ist das Geld dann weg. Und da haben wir häufig auch Schadensfälle, die wirklich im fünfstelligen Rahmen sich bewegen. Und das Geld ist dann in der Regel tatsächlich weg.
Ja, das ist natürlich immer bitter, wenn man sowas hört. Aber gerade das, was ich da so spannend dran finde, ist einfach mal zu sehen, wie groß ja die Betrugsmaschen einmal geworden sind, aber auch die Industrie, die dahinter aufgestanden ist. Du meinst ja, die Leute oder die Opfer in dem Fall, unsere Kunden und Kunden, wenn es bei der Sparkasse betrifft, werden schon länger beobachtet. Das heißt, man sieht ja auch, mit welcher Professionalität die Betrüger daran gehen. Sei es Phishing-Kits, die es ja schon im Internet gibt, die man sich einfach als Betrüger zusammen kaufen kann. Dann die ganzen Phishing-Webseiten, die von spezialisierten Betrügern im Internet geschaltet werden, die dann ja auch zu Hunderttausenden über SMS, WhatsApp-Nachrichten, E-Mail in Deutschland und natürlich auch in Europa verteilt werden, wo es dann immer Leute gibt, die da leider drauf reinfallen. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, gibt es ja Betrüger, die sich auch darauf spezialisiert haben, sich dann als Microsoft-Mitarbeiter, Sparkassen-Mitarbeiter auszugeben und da den Kunden reinzulegen. Aber natürlich auch genau das Gleiche im Investmentfall, wo sie sich dann ja auch als Bankmitarbeiter Spezialist ausgeben und da versuchen die Kunden ja irgendwie so rüberzuhaufen, zu sagen, hier guck mal, haben wir eine coole Plattform, Konto angelegt, komm doch mal rüber. Was ich jetzt auch von einer anderen Sparkasse gehört habe, was wir jetzt auch von gesehen haben, ist Trading Desk, also dass jetzt wirklich richtige Frontends fertig entwickelt haben, wo sie dann angeblich auch sehen können, wie der Kursverlauf von ihren Anlagen sich entwickelt. Komischerweise immer, wenn sie dann das Geld auszahlen wollen, klappt das dann immer nicht. Das machen die Betrüger auch clever. Die sagen dann, ja, da liegt ein Problem bei eurer Bank vor. Geh doch mal bitte zu deiner Sparkasse oder natürlich auch andere Banken, die wir haben, und frag doch mal nach, woran es da liegt. Und dann fällt es meistens den Kunden und Kunden auf. Woran denkst du denn? Was sind denn da so die psychologischen Tricks, die die Betrüger anwenden, warum da so viele Menschen einfach drauf reinfallen und dass das immer noch so eine große Masche ist?
Also KI ist mittlerweile auch ein Thema bei den Betrügern geworden, das können wir vermehrt feststellen. Und eine große Hürde, die es früher gab, also für den Betrüger gab, war, dass die in einem schlechten, gebrochenen Englisch gesprochen haben und da viele Kunden dann irgendwann gesagt haben, das scheint jetzt aber doch nicht mein Mitarbeiter bei der Sparkasse zu sein. Aber mittlerweile werden dort KIs eingesetzt, wo dann der Betrüger in seiner Landessprache spricht und die KI in Echtzeit dem Kunden dann bei uns vorgaukelt, es würde gerade jemand in Deutsch mit ihm sprechen und wenn er antwortet, dann wird das in Echtzeit wieder für den Betrüger in seine Landessprache übersetzt. Und was wir auch feststellen können, ist, dass die immer besser geschult sind. Also sie haben ein sehr freundliches Auftreten. Sie kommen immer wieder gezielt zur Sache. Wenn also der Kunde so einmal irgendwie abschweigt, dann holen sie ihn immer wieder zurück. Wir wollen doch jetzt das Problem lösen. Das, was sie jetzt sagen, machen wir gleich als Nächstes. Jetzt lassen sie uns doch erstmal sehen, dass wir das Problem hier gelöst werden. Und eine so eine Sache, die wir dann auch feststellen, wie die dann zum Beispiel überprüfen, ob der Kunde sich daran gehalten hat, nicht die Polizei einzuschalten. Da wird dann zum Beispiel einfach gefragt, was hat denn die Polizei gesagt? Wie sollen sie sich denn verhalten? Und wenn er dann dies und jenes antwortet, dann wissen die halt sofort, okay, der hat doch die Polizei eingeschaltet und dann wird ein Vorwand gefunden und das Gespräch wird beendet. Und was wir beobachten, du hattest das vorhin auch schon mal gesagt, dass sie sich teilweise tagelang vorher schon vorbereiten. Da haben wir einen kuriosen Fall gehabt. Da haben die Täter wirklich wochenlang vorher die E-Mails des Opfers schon beobachtet. Er hat Einladungen zu einer Konfirmationsfeier des Sohnes gefunden. Und im Gespräch hat dann der Betrüger den Kunden dazu gefragt, wie ist denn die Konfirmationsfeier gewesen? War sie denn toll und so weiter und so fort? Und in dem Moment war der letzte Zweifel ausgeräumt, weil von der Konfirmation hätte ja eine dritte Person nicht wissen können. Und schon ist die Falle zugeschnappt.
Ja, deswegen, also es ist auch wirklich faszinierend, mit welcher Beharrlichkeit auch die Betrüger rangehen. Also hatten wir auch so ein paar Fälle, wo wir auch Telefonate dann gesehen haben zwischen Betrüger und Kunde über 4-5 Stunden. Ein Highlight war bei mir auch, da gab es eine Kundin, die ein Chip-TAN-Gerät hatte, aber sie war halt eben gerade auswärtig unterwegs und hat der Betrüger auch angerufen und gemeint, hier, ihr Online-Banking ist sonst gesperrt, wenn sie jetzt nicht ganz schnell uns eine Freigabe geben. Und dann ist sie wirklich von ihrem Urlaubsort in ein Taxi gestiegen, eine Stunde zurück nach Hause gefahren, um dann die Zahlung freizugeben. Also merken wir auch, mit welchem Druck da die Betrüger auf die Kundinnen und Kunden reagieren, damit sie überhaupt so etwas machen. Auch gerade, du hast ja auch von KI angesprochen, das ist jetzt auch eine Masche, die jetzt auch zuletzt vermehrt zum Beispiel auf TikTok unterwegs war. Also KI kann man auch sehr, sehr leicht Stars faken, ihre Sprache, also es gibt ja alles im Internet, dass man da Elon Musk zum Beispiel genommen hat, den in einen Livestream auf TikTok geschaltet hat, wo der angeblich promotet hat, dass man ihm einmalig ein super Angebot Bitcoins überweisen kann und er verdoppelt das für einen und schickt es dann einem zurück. Ein super Angebot, ne, denkt man sich zuerst, aber da fallen natürlich auch relativ viele Leute aus. Es reicht ja, wenn die erstmal nur so kleine Klickerbeträge machen, aber dadurch, dass das auch wirklich so viral gegangen ist und man Elon Musk ja auch so ein, also ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, aber auch ein Charakter ist, dem man das zutrauen würde, eigentlich alles zu machen, merkt man auch, mit welcher Intelligenz da die Betrüger unterwegs sind, um da unsere Kunden und Kunden, aber auch allgemein alle Menschen da gut reinzudegen. Wenn ihr da jetzt so in der Praxis unterwegs seid, seht ihr so eine Tendenz, wer da eigentlich am meisten auf Betrug reinfällt? Sind es die Jüngeren, sind es die Älteren? Was ist da so ein Bericht aus der Praxis?
Es ist wirklich von jung, von alt, vom Sozialhilfeempfänger bis hin zu dem Geschäftsführer. Der Betrüger muss nur die richtige Sprache finden, die zu dem Kunden passt und dann gelingt der Betrug wirklich sehr oft.
Wenn da mal ein Betrug bei euch stattgefunden hat, was macht ihr eigentlich intern? Also der Kunde kommt ja irgendwann mal auf euch zu, möchte vermutlich das Geld wieder zurückhaben. Welche Prozesse habt ihr da? Wie geht ihr mit dem Kunden um?
Also wir sind ja eine relativ große Sparkasse und haben natürlich dann auch die komfortable Situation, dass wir bei uns wirklich eine Abteilung haben, die sich mit der Sachbearbeitung im weitesten Sinne, also von der Entscheidung bis hin zur Erfassung im FZV beschäftigen können. Aber zuvor, der Kunde wird ja irgendwo aufschlagen. Und da haben wir bei uns im Haus tatsächlich das Geschäftspolitische so geregelt, dass der persönliche Kundenkontakt immer nur ausschließlich mit dem Kundenberater oder aber dem Mitarbeiter aus der Serviceline stattfindet. Und dort haben wir dann Checklisten hinterlegt, was zu tun ist, also welche Karten, Online-Banking, was ist zu sperren, ist ein Recall zu machen etc. Und dann wird über einen Serviceauftrag das Ganze von der Compliance-Stelle bei uns einmal bewertet, sind irgendwelche Geldwäschedinge zu tun. Und dann anschließend kommt es dann in die Truppe, wovon ich gerade sprach, die aus 4 Mitarbeitern besteht. Und dort wird dann die Entscheidung getroffen, der Schaden erstattet oder auch nicht erstattet. In den meisten Fällen nicht erstattet, muss ich sagen, weil wir immer grobe Fahrlässigkeit oder fast immer grobe Fahrlässigkeit vorwerfen. Und dann haben wir festgestellt, also ganz zu Anfang haben wir dann aus unserer zentralen Stelle dann auch den Brief einfach rausgeschickt und haben dem Kunden dann mit seiner oft negativen Entscheidung alleine gelassen. Und dann haben wir irgendwann die Strategie geändert und haben gesagt, dieses Verkaufen der schlechten Nachrichten muss in einem persönlichen Gespräch stattfinden. Und deswegen muss dann der Kundenberater dem Kunden das verkaufen. Und seitdem wir das machen, hat die Anzahl an juristischen Streitigkeiten wirklich dramatisch abgenommen.
Da sieht man auch, dass da der nahe Kundenkontakt, wir sind ja tiefer in der Region drin, nah am Kunden dran, einfach auch wichtig ist, um da den Kunden auch wieder zurückzuholen und auch zu zeigen, welche Probleme sind denn entstanden. Vielleicht auch dazu, jetzt könnte man ja denken, warum macht denn die Sparkasse nicht was gegen den Betrug? Wenn ihr wisst, was passiert, warum könnt ihr nicht technisch irgendwas schalten? KI ist doch so super drum und dran. Was sind denn deine Einschätzung? Warum kommen wir auch selbst an unsere technischen Grenzen?
Ja, das Problem ist natürlich, dass eigentlich Betrugsfall Nummer 1 Social Engineering ist. Das heißt, der Kunde wird selbst angegriffen und da sind natürlich alle Maßnahmen, die wir machen, nur bedingt wirksam. Die Betrüger, die agieren mittlerweile so professionell, dass sich kaum jemand freisprechen kann, nicht auf irgendeinen Betrug hereinzufallen. Ich sage immer, es gibt für jeden Kunden oder für jeden Menschen irgendeinen Betrug, der zu einem passt und der bei einem dann wirken würde. Und da muss man halt gucken, dass wir da einen goldenen Mittelweg finden, weil wenn wir zu viel an technischen Hürden machen, dann führt das irgendwann dazu, dass der Kunde keinen Zahlungsverkehr machen muss, weil seine Zahlungen alle angehalten werden. Und jetzt gerade mit Blick auf den 9. Oktober, wo ja die Echtzeitüberweisung quasi Pflicht wird, dann sind die Gelder natürlich weg, wenn man nichts technisch macht. Und wenn man was technisch macht, kann der Kunde die Überweisung nicht absetzen, weil ja das System die nicht ausführen kann, weil sie in Echtzeit ja zur Verfügung stellen müsste, was nicht geht, weil das Betrugsabwehrsystem zugeschlagen hat.
Richtig. Da sehen wir auch, also die beste Betrugsabwehr ist natürlich, keine Zahlung mehr durchzulassen, weil dann kann auch kein Fraud entstehen. Aber ich glaube, damit wären die wenigsten Kundinnen und Kunden glücklich, wenn sie keine einzige Zahlung mehr machen könnten. Das ist natürlich auch nicht der Weg. KI haben wir schon angesprochen und du hast ja auch von Instant Payment Regulierung gesagt. Vielleicht da auch einfach nochmal wichtig zu sagen, wir selbst nutzen ja auch KI in unserer Betrugsprävention und auch in unserer Technik. Für einen Namen, der das alles trägt, ist KI, KEA, also KI-Echtzeitanalyse, wo wir natürlich auch versuchen, die Masse von Daten, die wir haben, Muster schnell zu erkennen. Und darüber dann auch innerhalb der vorgeschriebenen Zeit, die man Instant Payment hat, zu sagen, ist das Fraud oder nicht. Aber da gibt es natürlich auch Falsch-Positiv-Raten. Selbst das beste Betrugspräventionssystem erkennt nicht allen Fraud. Und das ist ja auch das Wichtige, was wir auf und rausgearbeitet haben. Ganz häufig wollen ja die Kunden die Zahlung machen. Also gerade beim Anlagebetrug hast du ja auch schon gesagt, die wollen die Zahlung dahin überweisen. Und selbst wenn man da jetzt als Sparkassenmitarbeiter sogar anrufen würde, fragen würde, willst du jetzt gerade wirklich diese Anlage machen oder dahin überweisen? Dann denken ja teilweise, dass wir denen nicht gönnen würden, das Geld dahin zu überweisen und denen dann die Profite, die sie darüber ja angeblich bekommen, dass sie die bekommen würden. Hattet ihr so welche Fälle auch von?
Wir haben Fälle beim Autokauf. Das ist so der Klassiker. Der Kunde will ein Auto kaufen, fährt 500 Kilometer zu einem Händler seines Vertrauens und dort ist ja heutzutage ganz oft an der Tagesordnung, das Auto gibt es nur noch gegen Cash. Und dann will er natürlich seine 30.000 Euro nicht ins Portemonnaie packen, sondern sagt, Echtzeitüberweisung ist ja eine gute Lösung. Und dann haben wir es wirklich sehr häufig, dass der Kunde ohne Auto wieder nach Hause fährt, weil er die 30.000 Euro nicht abgesetzt bekommen hat, weil unsere Betrugsabwehr sagt, 30.000 Euro und der ist gerade in Stuttgart, das kann er nicht selber sein, wir lassen die Zahlung nicht zu. Da gibt es zwar eine Lösung für, nämlich dass man diese Zahlungsvorgang vorher in die Whitelist packt. Aber dazu muss natürlich der Kundenberater vorher auch vom Kunden darüber informiert worden sein, dass er vorhat, ein Auto zu kaufen. Also das ist wirklich ein Klassiker, den haben wir wirklich mehrfach in der Woche, dass wir unzufriedene Kunden haben, die, und das ist fast immer der Autokauf, ihr Auto nicht kaufen konnten.
Können wir hier vielleicht schon mal so das erste Learning festhalten für alle Leute, die das hier auch hören und auch mal eine größere Überweisung vornehmen müssen und das schon wissen, sich einfach mal an ihre Bank dann zu wenden oder dann bei uns natürlich immer an die Sparkasse zu wenden, das einfach mal auch anzukündigen, damit man halt eben auch weiß, okay, da kommt jetzt mal ein anomales Verhalten, was nicht zu dem typischen Zahlungsverhalten passt, dass wir das auch wissen, dass dann die Zahlung auch durchgeht. Jetzt haben wir relativ schon detailliert darüber gesprochen, was Betrug ist, wo es herkommt. Jetzt gibt es natürlich eine Regulierung, hast schon gesagt, Instant Payment Regulierung, noch eine andere Regulierung, die auf uns zukommt. Als Banken hat man immer viele schöne Regulierungen. Das ist ja unter anderem die Payment Services Regulation, die auf uns zukommt. Die ist ja eigentlich dafür gedacht, Kunden und Kunden besser zu schützen vor Betrug. Und der Ansatz, der darin grob ganz allgemein besprochen wird, ist ja, dass Banken dafür mehr in die Haftung kommen, auch bei Social Engineering. Und dann halt eben auch Schlupflöcher bewusst entstehen können. Beschäftigt ihr euch mit der Regulierung auch direkt bei euch in der Sparkasse?
Ja, machen wir. Das ist ja jetzt die nächste Stufe, ist ja die PSD3, die dort kommen wird. Und man weiß auch nicht genau, wann sie jetzt wirklich in Kraft treten wird, aber irgendwann in den nächsten Monaten soll es passieren. Und dort hat ja der Gesetzgeber dem Verbraucher nochmal wieder deutlich höhere Chancen eingeräumt, dass er einen Schaden erstattet bekommt, weil wir als Sparkasse demnächst beweisen müssen, dass ein Kunde tatsächlich an diesen Empfänger überweisen wollte, an den das Geld überwiesen wurde. Heutzutage reicht es ja aus, ihm im Prinzip vorzuwerfen, du hast die Zahlung freigegeben, die IBAN hat nicht mit dem übereingestimmt, was angezeigt bekommen hast und deswegen lehnen wir ab. Und das wird künftig deutlich schwieriger, weil man dem Kunden dann vorwerfen muss, wolltest du denn wirklich an den Herrn Meier in Malta überweisen? Und dann wird er natürlich sagen, nein, man hatte mir doch gesagt, ich lege Geld auf mein eigenes Konto auf der So-und-So-Bank an. Also das ist wirklich ein Thema und da wissen wir auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Ein Weg wäre natürlich zu sagen, wir lehnen trotzdem erstmal ab und warten darauf, ob der Kunde oder sein Rechtsanwalt denn davon weiß, dass es diese Änderung gibt. Aber auf Dauer wird man das nicht durchhalten können. Irgendwann sind die Anwälte natürlich dann auch geschult genug, um zu wissen, was sich da geändert hat.
Ja, das führt uns natürlich dann auch auf unserer Seite zur Frage, was machen wir denn jetzt dagegen, wenn wirklich eine Haftungsumkehr kommt und die Sparkassen immer dafür dann haften sollten, obwohl, wie aktuell ja der Stand ist, die grobe Fahrlässigkeit dann immer ganz, ganz häufig bei dem Kunden liegt. Deswegen ist ja auch wichtig, mal einen Blick übergreifend zu nehmen, wie können wir denn allgemein Betrugsprävention verbessern? Und das haben wir schon rausgearbeitet. Wo findet eigentlich der Betrug statt? Der findet ja nicht bei uns in der S-Pushtan-App statt, auch nicht in der App-Sparkasse, in der Internetfiliale. Das passiert ja schon viel, viel früher. Ich meine, schließlich wird ja die Phishing-SMS oder die E-Mail, das läuft ja nicht über unsere Server, wir schicken sie auch nicht raus. Das sind ja externe Strukturen, die da unterwegs sind. Ich habe ja auch schon gesagt, also wir wissen auch, dass um die 100.000, 200.000 allein nur Phishing-SMS pro Tag täglich verschickt werden. Auch, dass die Betrüger im Namen der Sparkasse anrufen können, also das sogenannte Call-ID-Spoofing, dass man dann wirklich die Telefonnummer einnimmt von der Sparkasse, können wir auch nicht verhindern. Das ist in Deutschland regulatorisch erlaubt. Deswegen auch vielleicht mal so der Blick zur Politik, einfach mal zu sagen, Betrug kann man nicht nur bei den Banken, bei den Sparkassen abwälzen. Das ist ja eine ganze Prozesskette, die dahinter steht. Und dass wir da auch nochmal mehr reingehen im Lobbying, aber natürlich auch einfach, ich sag mal, normalen Menschenverstand, das ist viel, viel einfacher, wenn man der Telekom oder wer auch immer dann der Internetprovider in dem Fall ist, einfach sagen würde, scannt doch mal ganz, ganz grob die Sachen, die er rausschickt und guckt, ob da Phishing-Links enthalten sind, dass man darüber die Skalierbarkeit der Angriffe was ein bisschen runternimmt. Habt ihr euch damit auch von der Sparkasse beschäftigt, wo es da so hingehen könntet?
Ja, wir sind tatsächlich immer im engen Austausch mit Polizeibehörden und es fängt ja schon beim ganz Kleinen an. Wir in Deutschland sind eins der Länder, was die kürzeste Speicherdauer von IP-Adressen zulässt. Das heißt, wenn ich der Polizei einen Fall melde, dann ist die Akte schon fast zu, weil die Daten zu alt sind. Und da finden wir, dass die EU da eigentlich eine allgemeine Regelung hätte finden müssen. Die haben sich aber einfach gemacht und haben das an die nationalen Gesetzgebungen weitergegeben. Und was wir auch als Problem ansehen, ist, dass wir bei einem Recall immer die Erlaubnis des Zahlungsempfängers brauchen, damit das Ganze wieder zurücküberwiesen werden kann. Hier müsste der Gesetzgeber auch sagen, wenn es ganz klar ein Betrug ist, dann muss ich nicht mehr den Empfänger fragen, sondern ich darf das zurücküberweisen. Wir haben jetzt gerade aktuell wieder einen Fall, Da weigert sich der Empfänger, obwohl das ganz offensichtlich ist, dass das nicht gewollt war. Und die empfängende Bank hat uns auch ganz klar gesagt, uns sind die Hände gebunden. Die Rechtsprechung sagt, wenn er sein Okay nicht gibt, dann wird es schwierig. Und da müssen wir jetzt versuchen, ob man da auf zivilrechtlichem Wege dann irgendwie versucht, das Geld zurückzubekommen.
Ja, da natürlich die gerichtlichen Prozesse, die sind sehr, sehr langsam. Das ist auch noch eine spannende Frage eigentlich. Wie lange dauert denn so ein Fall, wenn der mal bei euch reinkommt, der Kunde sagt, ich möchte mein Geld wieder haben und will dann eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Sparkasse? Habt ihr Erfahrungen, wie lange das teilweise gehen kann?
Also wenn es zum Gerichtsverhandlung kommt, meistens 2 bis 3 Jahre tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade noch wieder einen Fall, der ist aus 2022 und da wird es halt auch immer schwieriger, auch bei uns in den internen Systemen noch Beweise zu finden. Weil wenn man bestimmte Dinge nicht sofort gesichert hat, wird es tatsächlich schwierig. Es gibt zwar natürlich die Leserlisten, aber da steht leider nicht alles drin. Zum Beispiel die Informationen, die aus der Pushdown-Recherche kommen, die sind nach 90 Tagen einfach weg. Entschuldigung, 180 Tage sind die einfach weg. Und das sind so Dinge, die einem das Leben ein bisschen schwierig machen.
Deswegen auch gerade da ist es dann ja auch wichtig, schnell die Zahlungsströme aufhalten zu können. Und deswegen also, um jetzt wieder zurückzukommen auf die PSR und dann auch die PSD3 wird es halt auch einfach unfassbar wichtig, die Kollaboration zwischen den Banken, den Sparkassen auf europäischer Ebene weiter voranzubringen. Woran ich mir da denke, ist halt eben so eine Fortdatenaustauschplattform, dass wir wirklich alle Banken miteinander kommunizieren, unsere Betrugspräventionssysteme gegenseitig aufschlauen und dann halt eben auch mal sagen können, hier haben wir einen Fortverdacht, der jetzt gerade zum Beispiel an die Deutsche Bank, Commerzbank, aber vielleicht auch eine ausländische Bank, zum Beispiel auch die erste Sparkasse in Österreich, rausgegangen ist. Hier auf dem Konto haben wir einen Fortverdacht, wo es hinüberwiesen ist. Guckt mal bitte auch in eurem Betrugspräventionssystem, dass das Geld da nicht schnell weiterfließen kann. Dass wir rüber da einfach mal so eine europäische Fortdatenplattform aufbauen, aber auch unter der Prämisse, dass wir nicht warten müssen, bis dann irgendwann mal eine Anzeige vorliegt, weil dann sind dann halt eben 1-2 Tage wieder vergangen, bis das dann alles geschehen ist. Und da sind die Betrüger gerade in Zeiten von Instant Payment natürlich schon über alle Berge. Jetzt haben wir das ganze Thema schon grob geschliffen, deswegen würde ich jetzt einfach nochmal zu dir rübergeben. Gibt es denn Sachen, die du hier an unsere Hörer und Hörer noch mitgeben möchtest, wo wir uns noch alles hinentwickeln können? Vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben, was noch bei euch so ansteht? Vielleicht auch so kommunikative Maßnahmen, die immer gut ankommen?
Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Also wir haben wirklich regelmäßig, dass wir auf der Internetfiliale vor den unterschiedlichsten Betrugsdingen waren. Es gibt ja einmal so diese allgemeinen Sicherheitshinweise, aber die findet ja keiner. Sondern wir arbeiten da wirklich mit Cobra-Kampagnen, wo wir regelmäßig die aktuellen Maschen, die es gibt, einmal beschreiben und dann darauf hoffen, dass der Kunde das nicht einfach wegklickt, sondern auch sich zu Herzen nimmt. Und das Fraud Awareness Netzwerk, wo du gerade von gesprochen hattest, also das, was ja jetzt national gerade im Aufbau ist, wo man wirklich innerhalb der Bankengruppen die Daten schnell austauscht. Also wenn ein Betrug irgendwo festgestellt worden ist, sofort sagen, hier, dieses Konto ist bei uns betrügerisch. Wenn dort ein Kunde von eurer Bank hinüberweisen will, dann sagt da sofort Betrug. Und das natürlich international auszubauen, das wäre natürlich ein Traum, weil man ja gerade im Ausland, wenn man mal den Recall nochmal nimmt, wo ich ja gerade sagte, der Empfänger muss zustimmen, da ist natürlich oft auch sinnvoll, dass man da mal anruft, um möglichst schnell dem Geldwäschebeauftragten der anderen Bank sagen zu können, hier, da ist eine betrügerische Zahlung und wir haben oft festgestellt, dass dann der Geldwäschebeauftragte das tatsächlich schon macht. Und beim internationalen Geschäft ist es natürlich schon ein Sprachproblem, wenn man dann gerade in Osteuropa unterwegs, und machen wir uns nichts vor, die meisten Betrüger sitzen in Osteuropa, dort ist Englisch oft keine Option. Und da ist so ein Netzwerk natürlich sehr, sehr wünschenswert.
Ja. Damit würde ich jetzt auch von langsam zum Ende kommen. Ausblick haben wir von grob zusammengefasst. Was steht uns an? Also die Bedrohungslage steigt immer weiter. Die Betrüger sind clever, finden immer wieder neue Maschen, wie sie die Kunden und Kunden überreden können, Geld zu geben oder Geld freiwillig zu überweisen. So kann man es ja wirklich sagen. Das, was wir darüber auch sehen, ist, nicht unsere Systeme werden angegriffen, sondern ganz bewusst der Mensch wird angegriffen über Social Engineering, um ihn dann zu Zahlungen zu verleiten. Und natürlich, dass KI auch eine Bedrohung sein kann, weil darüber Betrug immer besser wird. Aber wir natürlich auch selbst in der Sparkassenfinanzgruppe KI verwenden, um vor Betrug immer schneller und besser reagieren zu können. Aber es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Und deswegen vielleicht noch so als Abschluss, welche 3 Tipps würdest du denn vielleicht noch den Leuten geben wollen? Worauf sollten sie achten, damit sie nicht auf Betrug reinfallen?
Immer skeptisch bleiben. Das ist das Allergrößte. Wenn eine fremde Person empfiehlt, leg da und da Geld an und statt 100 Euro, was du bei deiner Sparkasse kriegen würdest, bekommst du bei uns 1000 Euro. Das kann nicht stimmen. Also da ist eben, das merken wir immer wieder, sobald die Betrüger mit dem großen Geldschein winken, da schalten irgendwo die Gehirnstränge aus und das ist wirklich eine Sache, wo ich nur dringend immer empfehlen kann, immer schön skeptisch bleiben. Und dann, wenn man merkt, dass ein Betrüger immer wieder sagt, jetzt müssen wir mal schnell machen, es muss etwas sofort gemacht werden oder es ist etwas Schlimmes passiert. Es gibt ja diese Schockanrufe zum Beispiel, wo dann gesagt wird, du musst mal ganz schnell 10.000 Euro überweisen, weil deine Tochter gerade in einen Unfall verwickelt war. Da sagen wir immer, wenn das ist, dann kann es in der Regel nicht der Wahrheit entsprechen.
Richtig,
und
ja.
Wenn man wirklich Opfer eines Online-Betrugs wird und das während des Telefonats vielleicht merkt, dann eben einfach mal sagen, ich lege jetzt mal eben gerade auf und ich rufe mal eben zurück und spätestens dann wird ja nicht mehr der Betrüger zurückgerufen, sondern die Sparkasse. Und da empfehlen wir auch immer, drücken Sie nicht auf die Rückwahltaste, sondern wählen Sie die Rufnummer, weil wenn man die Rückwahltaste wählt, im Zweifel den Betrüger wieder an der Strippe hat.
Richtig, also da auch immer wichtig, wenn man kritisch merkt, ah, da könnte irgendwas im Online-Banking sein, nicht die Telefonnummer anrufen, worüber der Betrüger dich angerufen hat, sondern natürlich dann auch auf der Webseite gucken, welche Nummer ist die offizielle von der Sparkasse, und darüber auch anrufen. Wie wir jetzt herausgefunden haben, Betrüger schlafen nicht und sie entwickeln ihre Methoden ständig weiter. Der bestehende Schutz ist eine Kombination aus Technik, Gesetzgebung, gesunden Menschenverstand. Und damit sage ich danke, Peter, dass du hier mit bei uns dabei warst und dein Fachwissen geteilt hast.
Ich bedanke mich, dass ich Gast bei euch sein durfte.
Und damit sagen wir, bleibt immer wachsam und folgt gerne Digital einfach machen.
Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.